sing Halleluja unserem Herrn. Mitten im Chaos, er ist da. Ich vergesse das manchmal. Geht das nicht auch so? Dann denke ich, Mann, wie viel Unsinn muss da noch geschehen? Was kommt denn jetzt als nächstes? Und dann schaue ich in die Bibel rein und sage, so ungewöhnlich ist das Chaos dieser Zeit gar nicht. Das war schon irgendwie immer schlimm. Deswegen unsere Jahreslosung. Ihr wisst, wann immer ich in der letzten Zeit hier gewesen bin, ich habe immer wieder die Jahreslosung gebracht. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Dass wir von ihm lernen können. Wir brauchen diese Vorbilder von ihm. Und dann habe ich schon meinen Text, der ist automatisch schon wieder rumgegangen. Eigentlich sollte er noch gar nicht, er sollte noch stehen bleiben. Wer kann Gott verstehen? Ich mit meinem Hirn verstehe ihn nicht. Und insbesondere, wenn ihr mit mir unterwegs seid, die Apostelgeschichte neu zu buchstabieren, die letzten 7, 8 Kapitel, ich kriege da so einen Hals, wenn ich die lese in der Bibel. Sind die euch irgendwie präsent, diese biblischen Geschichten? Ich meine, ich fasse die nochmal ganz kurz so zusammen. Da kommt der Apostel Paulus von seiner zweiten Missionsreise. Der hat wirklich gigantische Sachen mit Gott erlebt. Wunderbar durch Krisen hindurchgegangen. Kommt nach Hause, nach Jerusalem und will ein Gelübde, eine Anbetung im Tempel ausleben. Und dann diese Ungerechtigkeit. Er wird der Lügen bezichtigt, wird verhaftet. Sie wollen in Lünchen, die ganze Meute aus Jerusalem kommt zusammen. Keiner weiß, wie sowas ist, aber alle schreien rum. Ich dachte, das ist wie heute auch. Du sagst also, ich bin dagegen und schon schreien welche, ohne zu wissen, weswegen. Aber dagegen sein ist immer gut. Und gerade noch im letzten Moment kommt der Hauptmann, der für Jerusalem zuständig war, und bringt ihn aus der Menge raus in Sicherheit. Und dann soll er richtig verprügelt werden, aber er kriegt die Gelegenheit, nochmal zum ganzen Volk zu sprechen, hält eine kurze Predigt und plötzlich wieder dreht ihm den Saft ab. Er wird inhaftiert und man versucht, ihn irgendwie auf Spur zu bringen, schafft es aber nicht. Kurze Zeit später wird dem Hauptmann das zu viel und er sagt, also ich muss das zu dem eigentlichen Statthalter, zu Festus delegieren nach Caesarea. Dort wird dieser Mann, Paulus, erstmal inhaftiert. Festus mit seiner Frau zusammen, Drusilla, hören ihn mehrfach an und stellen fest, es ist alles hochinteressant, mit diesem Mann zu sprechen. Und man muss ja sagen, Felix, der Halter, der Statthalter war, der war vorher Sklave gewesen und der wusste also, was Begnadigung ist und war dann politisch aufgestiegen. Er hatte Drusilla geheiratet, hatte sie aus einer Ehe herausgelöst. Er war, glaube ich, 3-mal verheiratet, wenn ich das richtig gelesen hatte. Und hatte die Schwester von Bernike vom König Herodes II. Geheiratet. Das war eine Tochter von Herodes Agrippa, der Jakobus töten ließ. Also mitten in dieser ganzen tragischen politischen Verwandtschaft. Und sie war, der Urgroßvater war derjenige, der die Kinder bei Jesus Geburt hat abschlachten lassen. Also mitten in diese Sache hinein kommt Paulus und wird 2 Jahre lang inhaftiert. Was ich verstehe, einer Gott. Also ich hätte gedacht, wie bei Petrus, rinnen in den Knast, rausholen, zum Zeichen setzen fürs ganze Volk. 2 Jahre lang kann Gott sich das erlauben, diesen großen Evangelisten im Gefängnis sitzen zu lassen, nur damit er ein paar Mal mit diesem Ehepaar ins Gespräch kommen kann. Und die finden ihn hochinteressant, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann Paulus über Enthaltsamkeit mit ihnen spricht, über Gerechtigkeit und das zukünftige Gericht. Dann war Ende der Geschichte. Nach 2 Jahren wird er abgelöst, da kommt Festus, ein neuer Statthalter nach Caesarea. Der lässt Paulus wieder vorführen wieder eine ganze Predigt, die du nachlesen kannst. Und du musst das wirklich, die 7 Kapitel am Stück lesen. Du darfst sie nicht häppchenweise, so wie du eine Losung liest. Du musst das von Kapitel 21 bis 28 in einem Rutsch durchlesen. Kostet ein bisschen mehr als eine Viertelstunde Zeit. Aber es ist spannend ohne Ende. Paulus predigt wieder vor dem, der hört sich das alles an, findet das unheimlich gut. Und noch während seiner Amtszeit stirbt er. Dann wird Paulus wieder weitergereicht zum König Agrippa II. Hatte ich ja schon gesagt, der mit der Bernike verheiratet war. Und mit seinem ganzen Hofstaat und allen Operen wird er geladen und Paulus predigt nochmal. Und man denkt, jetzt endlich passiert's. Und die sagen ja eigentlich, der unschuldig, aber er hat sich auf den Kaiser berufen, also ab nach Rom. Und während dieser Zeit, während den ganzen 2 Jahren, kommen die hohen Priester, die Angeklagten, die ganzen Frommen immer wieder hin und klagen ihn immer wieder an und jedes Mal hören sie die Predigt vom Reich Gottes und von der Gnade. Versteht ihr Gott? Ich hätte den hohen Priester erstmal mit Fußpilz geschlagen. Dann als nächstes noch mit ganz anderen Krankheiten, so jede, immer eine Stufe mehr. Oder ich habe es ja oft gesagt, manchmal denke ich mir, wenn ich Gott wäre, ich würde den Berlinern hier den Sauerstoffgehalt mal um 1% reduzieren und sagen, ihr habt die Chance, auf die Knie zu gehen und anzubeten und wenn sie nicht gehorsam sind, reduziere ich das nochmal um 1%. Und ich bin überzeugt, nach kurzer Zeit hätte ich ganz viele Bekehrte. Nur, damit die wieder atmen wollen. Aber Gott ist ganz anders. Ich verstehe ihn nicht. Gott kann sich irgendwie das leisten. Ein Apostel Paulus, nochmal in seine Geschichte zurück, der bekehrt sich spektakulär, geht direkt los und evangelisiert in Jerusalem. Und es ist so viel Chaos. Was machen die Frommen da? Die schicken ihn in seine Heimat und 14 Jahre lang bleibt er in der Versenkung verschwunden. Kannst du nachlesen. Gott kann sich das erlauben, diesen Weltevangelisten 14 Jahre aus dem Verkehr zu ziehen und erst nach Barnabas dann kommt, mit ihm die erste Missionsreise anzieht, kommt er wieder in den Blick hinein. Und dann, wie gesagt, auf dem Höhepunkt der Evangelisation nochmal 2 Jahre Knast. Nur um vor so ein paar Hanseln meine Predigt zu halten, das ist doch Verschwendung. Ich verstehe Gott nicht. Ich verstehe nicht. Aber deswegen dachte ich, ich will mit euch einen Bibelvers nehmen und dann gehe ich in das Thema eigentlich rein, wo ich hin will. Nämlich 3 Dinge aus den ersten 7 Kapiteln, die ich uns gerne... Was macht er denn mit mir hier? Das suche den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seine erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergeltung. Und jetzt kommt's, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das hat Gott in Jesaja niederschreiben lassen. So, und jetzt geht's eigentlich an den Punkt, wo ich sage, aus diesen 7 Kapiteln am Ende der Apostelgeschichte will ich 3 Dinge uns mit nach Hause geben, die mich persönlich angesprochen haben und ich hoffe, dass sie euch auch ansprechen. Das erste habe ich schon ein klein wenig benannt, jetzt macht es nicht, dieser Schlingel hier. nicht vordringen. Das ist ein Ding, so. Das Erste, Jesus hat keinen Zeitdruck. Es passt nicht in unsere Gesellschaft. Wenn ich bete, will ich immer sofort eine Antwort haben. Herr, rede, dein Knecht hört. Ja, habe ich mir vorhin noch aus der Bibel gemerkt. Samuel, Herr, rede, dein Knecht hört. Ich habe jetzt schon 3-mal gebetet, das Gleiche. Das 4. Mal willst du es auch nicht hören. Ich erwarte, dass Gott immer ganz schnell handelt. Ich träume seit wenigstens 30, 40 Jahren, dass ich nochmal in meinem Leben eine Erweckung in Deutschland sehen kann. Und ich will nicht aufhören, darüber nachzudenken. Aber Gottes Gedanken sind ganz anders. Ich weiß nicht, was er mit Berlin vorhat im Einzelnen. Ich weiß nicht, ob er uns nochmal als Gemeinde zurückführt zu den Anfängen der Volksmission, wie wir unterwegs waren. Ich weiß das nicht. Aber ich weiß eins. Gottes Zeitplan sind ganz anders. Er hat keinen Zeitdruck. Als sich nämlich der Apostel Paulus bekehrt hat, kriegte Hananias diesen Bibelvers mit auf den Weg, der über das Leben von Paulus ausgesprochen werden sollte. Der Herr aber sprach zu Hananias: Geh hin, denn dieser, das ist Paulus gemeint oder damals noch Saulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meines Namens leiden muss. Hananias ging hin und ob er ihm das so gesagt hat, weiß ich nicht. Ich hätte die Prophetie zurückgehalten. Aber jetzt muss man überlegen, es dauert über 20 Jahre, wenn ich das richtig zusammengerechnet hatte, bis er zum ersten Mal vor einem König aufschlägt und das Evangelium weitergeben kann. 20 Jahre dauert das, bis endlich diese Prophetie in Erfüllung geht, die über ihm direkt bei der Bekehrung ausgesprochen worden ist. Und dann schaue ich mein Leben an. Denke Jesus, naja, du könntest ein bisschen schneller machen, meine Zeit läuft aus, du hast ja ewig. Und wir knabbern dran, Gott, was machst du mit meiner Berufung? Das ist ja eine der entscheidenden Fragen, die wir haben. Was mache ich mit meiner Berufung? Und dann kannst du hineingucken bei allen großen Gottesmännern durch die Bank. Wenn sie bis zum Ende wirklich sauber gelaufen sind, dann wirst du immer wieder feststellen, sie sind durch tiefe Dinge gegangen, die eine Zeitverschiebung nach sich brachten. Mein großes Vorbild, Pastor Wilhelm Busch. Der wird gerade als Jugendpfarrer, wird er in der Nähe von Bielefeld berufen. Und er geht, da geht gerade richtig was ab. Er kommt gerade richtig rein und dann stellt man fest, er hat im Ersten Weltkrieg irgendwelche Granatsplitter in seinem Körper und dann ist er gelähmt. Und muss eine ganze Zeit lang im Rollstuhl verbringen. Mittendrin. Gott kann sich das erlauben. Gott kann sich das erlauben. Er denkt ganz anders. Du kannst, ich muss das biblisch machen, nicht? Da hast du so den Vater Abraham. Der kriegt eine gigantische Verheißung. Sein Name wurde sogar verändert. Aus Abram wurde Abraham. Und Abraham heißt Vater vieler Kinder. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, du bist 80 und hast die Verheißung gekriegt und deine Frau ruft dich immer, Vater vieler Kinder, komm rein, das Essen ist fertig. Ich hätte nach dem Abendtag so einen Hals gekriegt. Ich sage, ich heiße Abraham. Nee, sagt sie, ja, ja. Und wenn dann wirklich die Verheißung zum Tragen kam, da konnte das kaum mehr einer glauben. Selbst seine Frau kriegt einen Lachkrampf. Sie sagt, jetzt 30 Jahre habe ich dich Abraham genannt und jetzt plötzlich, du hast ja wohl nicht mehr alle. Verstehe, Gott hat keinen Stress. Er legt eine Berufung in unser Leben hinein und diese Berufung wird zu seiner Zeit, wenn wir unterwegs sind, aufgehen. Vielleicht in einer ganz anderen Art und Weise. Und es ist ja sogar anzunehmen, dass er sogar vom Kaiser in Rom das Evangelium verkündigt hat. Da müssten wir jetzt kirchengeschichtlich reingehen. Ob das so gewesen ist, weiß ich nicht. In der Bibel steht es jedenfalls nicht. Das kann sich Gott erlauben. Und Gott geht sonderbare Wege mit uns. Und ich möchte einen Moment innehalten, dass du nochmal drüber nachdenkst, ob dir Gott eine Berufung gegeben hat. Und du sagst, wann geht das denn endlich los? Wann passiert denn das was? Du sagst so, ich heiße nicht Paulus. Aber vielleicht heißt er Knut Wuchtig oder wie auch immer. Gottes Zeitplan in der Erfüllung der Berufung haben wir nicht im Griff. Du kannst ausgebildet sein wie Paulus. Du kannst theologisch gebildet sein bis zum geht nicht mehr. Wenn er nicht eine Tür auftut, passiert gar nichts. Du kannst Laie sein im klassischen Sinne. Null Ahnung. Du kannst gerade vielleicht Johannes 3,16 buchstabieren und Gott macht dir eine Tür auf, die niemand schließen kann, weil dein Zeugnis ernst genommen wird. Wie hatte mir jemand erzählt, der mit einem Pferdefuhrwerk von Berlin bis nach Moskau gefahren ist. Und er hatte sich den Bäcker Pflenz vor den Toren Berlins mitgenommen und aus seinem Dorf jede Menge Leute, die von Tuten und Plan, vom Frommsein keine Ahnung hatte, aber er war Pfarrer. Und dann irgendwann hat ihm jemand, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, aber mit unterwegs war, gesagt, weißt du, dir glauben wir nicht, du musst das ja sagen, weil du Pfarrer bist. Aber dem Pflenz, dem Bäckermeister, das stimmt, was der sagt. Versteht ihr? Die Berufung Gottes, die muss entdeckt werden. Also der erste Teil, den du aus den 7 Kapiteln liest, Gott kommt nie zu spät. Gott kommt zum Ziel. Ein zweiter Teil, der mir ganz wichtig ist, den ich uns mitgeben möchte. Jesus ermutigt. Steh auf, leb deine Berufung. Mitten im 26. Kapitel, dann hast du, wenn du das erreicht hast, schon 5 gelesen. Das hält Paulus wieder eine feurige Predigt, diesmal vor Agrippa und dem ganzen Hofstand, Staat und allen möglichen noblen Leuten. Und dann erzählt er nichts anderes am Anfang wie seine Bekehrungsgeschichte. Und einen Satz, den er dort sagt, der ist bei mir wirklich hängen geblieben und ich dachte, da muss ich mit euch nochmal mit 2 Punkten drüber predigen, weil die mich wirklich angesprochen haben. Als nämlich Paulus oder Saulus auf dem Weg nach Damaskus von Jesus erreicht wurde, fiel er ja vom Pferd und er war, glaube ich, blind, wenn ich das richtig behalten habe, und liegt auf dem Boden. Und dann hört er ganz am Anfang eine Stimme, die zu ihm sagt, richte dich auf und stell dich auf deine Füße. Und das ist ein ganz wichtiger Bibelvers, der an allen möglichen Stellen in der Bibel vorkommt. Steh auf, steh auf, steh auf. Du kannst durchs Alte Testament gehen und du findest das immer wieder. Die spektakulärste Sache ist eigentlich bei Elia, als er absolut fertig war mit seinem geistlichen Dienst, wie er den christlichen Selbstmord machen wollte und sah, Herr, nimm meinen Geist von mir. Ich kann nicht mehr das Umbringen durch die Königin, hätte er viel preiswerter haben können. Da braucht er sich nicht in die Wohnung, in die Wüste legen. Ja? Er legt sich unter den Dornbusch. Die Geschichte ist so spannend. Und dann kommt die Versorgung Gottes durch die Geier, durch die Raben, nicht, ist klar, durch die Spatzen, durch die Raben war. Ihr kennt die Geschichte alle. Ja? Und was kriegt er gesagt? Steh auf und iss. Dabei hat man damals ja gelegen beim Essen. Ich will da jetzt nicht so sehr drauf eingehen, wo das überall noch in der Bibel drinsteht. Aber dieses Steh auf war Paulus ganz wichtig, dass er das allen Zuhörern sagte, Gott hat zu mir gesagt, steh auf, richte dich auf und stell dich auf deine Füße. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit Paul Clark, der ist zuständig für alle amerikanischen Missionare, die im BFP unterwegs sind. Und wir sitzen zusammen und wir retten gemeinsam die Welt, wie man dazu macht, wenn man als Fromme zusammenkommt. Jeder hat eine tolle Idee, wie das besser gehen kann. Wir tauschen aus, was da ist und nicht. Und er sagt mir, Paul, weißt du, es gibt eine Untersuchung in den USA von geistlichen Leitern, die am Anfang richtig durchgestartet sind. Aber nur ganz wenige hatten am Ende ihres Lebens noch eine Leidenschaft und eine Begeisterung für Jesus. Er sagt, das hat mich so erschreckt, diese Untersuchungsergebnisse zu hören. Da ist irgendwas Elia-mäßig auf der Strecke geblieben. Und ich denke, diese Erfahrung macht jeder von uns irgendwie auf dem Weg, dass wir an den Realitäten des Alltags scheitern können. Dass wir an den Zeitvorstellungen, die Gott für unser Leben hat, zerbrechen. Wir denken, es muss alles ganz schnell gehen, ich habe gebetet, jetzt passiert's. Wir zerbrechen an den Sorgen über den Dingen dieser Welt. Wir zerbrechen an Verfolgung und Widerstand. Deswegen habe ich ganz bewusst vorher noch mal für die Christen in Afghanistan gebetet. Die kommen in keiner Fernseh- und in keiner Chaos-Nachricht dieser Zeit vor. Und ich bin überzeugt, weil ich kenne einige Leute, die hingegangen sind nach Afghanistan. um das Evangelium zu verkündigen. Und ich glaube, das sind viele, die in diesen Krisenzeiten wirklich Christ geworden sind. Was ist mit ihnen? Die stehen ganz oben auf der Abschussliste. Ich bin gespannt, wann die ersten Nachrichten kommen. Ich möchte euch Mut machen, hier zu beten für die, die momentan unter einem doppelten Stress sind. Sie haben vielleicht von einem Europäer angenommen, dass Jesus der Retter ist. Sie haben sich vielleicht entschieden, sie sind vielleicht in der Nachfolge, aber jetzt kommt der Druck nochmal über eine ganz andere Ebene. Klammer zu, wir können sehr verknöchert und komisch werden mit unserer Berufung. Aber eins sagt uns der Herr Jesus heute: steh auf, leb deine Berufung. Und jetzt sagst du, ja, ich heiße nicht Paulus. Die höchste Berufung, die du überhaupt kriegen kannst, steht wo in der Bibel? Habe ich euch mal auswendig lernen lassen, aber wie ich euch kenne, habt ihr dann natürlich wieder vergessen. Ich will euch mal ein bisschen an. Na, hat einer eine Idee, kannst dich noch dran erinnern, die höchste Berufung, die du je kriegen kannst? Johannes 1, Vers 12. Rattert das jetzt bei dem einen oder anderen? Ah, Janice, ja, das ist ja klar. Du bist ja auch hier in der Leitung, nicht? Aktiv, du musst das ja wissen. Wenn du. Ach, dann steht er auf. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Das ist die höchste Berufung, die wir haben. Wie viele in Aufnahmen, denen gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Deine Berufung ist die Kindschaft Gottes. Und die geht immer wieder im Laufe des Lebens auch mal flöten. Da hast du so viel Mist gebaut, dass du sagst, ich darf nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Bist vielleicht durch zwei Ehen durchgeschlittert und dann sagt dir noch ein Ultra-Frommer, du darfst nie wieder kommen. Da hast du vielleicht gerade mal die Steuer betrogen und dann der Pastor spricht auch noch darüber. Du bist zutiefst getroffen und sagst, jetzt darf ich nicht zum Abendmahl kommen. Es gibt so viele Sachen, diese Wenn und Abers. Oder dann kommt ein Kind nach dem anderen und der Berufsstress und das andere. Und du kannst vielleicht für 10 Jahre nicht mehr zum Gottesdienst kommen, weil du nicht mehr die Runde schaffst. Du kennst auch keinen mehr. Es gibt so viele Gründe, wie diese Berufung der Kindschaft Gottes verloren gehen kann. Dass auf einmal Sorgen kommen und du sagst, ich habe gebetet und warum ich jetzt? Ich habe immer meinen Zehnten gegeben, ich habe immer das und das gemacht. Warum habe ich jetzt ein Krebsleiden? Warum kann ich jetzt nicht mehr? Ich ziehe immer nur die A-Karte oder wie auch immer. Das ist bei den Frommen genauso wie, da kommt der Feind von irgendwo her und schafft permanente Unruhe. Und das, was er dir rauben will, ist in erster Linie die Kindschaft Gottes. Dieses tiefe Urvertrauen. Und ich stelle fest, je älter Christen werden, umso komischer werden sie an manchen Ecken. Sie achten nur noch auf das Gesetz. Ich habe den Vorteil, mein jüngstes Enkelkind, 1,5 Jahre alt, ist derzeit bei uns zu Besuch. Die baut so viel Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe das ja immer gesagt, und dann läufst du noch gegebenenfalls hinterher und machst noch ein Foto von dem, was im Töpfchen liegt. Bin dann bei der Hochzeit irgendwann hochgebracht. Das war peinlich ohne Ende. Aber weißt du, dieses kleine Monster, das kann mich erpressen bis zum geht nicht mehr. Da werde ich zum Affen vor, der nur um einmal mit der durch die Gegend zu hüpfen. Du kannst es nicht vorstellen und dieses Urvertrauen. Ich sage immer, wenn ich sie sehe, na du, jetzt bin ich der Oberna, ja. Dann kommt sie um die Ecke, ich sage, na du, und dann auf einmal geht ein breites Grinsen hoch und dann zischen wir hintereinander her. Das ist sowas Geniales. Und noch was viel Stärkeres ist, da sehe ich dann blass aus, nicht? Dann stolpert die und fällt. Das passiert so, wenn so ein kleines Monster über eine kleine Ecke wandert. Und was passiert? Das schreit. Das hörst du 2 Block weit. Und dann gehe ich hin und will die trösten. Das nützt gar nichts. Dann bin ich der Letzte. Aber wer ist dann gefragt? Ma, ma, ma. Und versteht ihr, das ist uns verloren gegangen. Wir alle fallen mal irgendwie. Der Gerechte fällt, aber er steht auch wieder auf. Ma, Mama, oder wir biblisch sagen, aber, aber, aber. Vielleicht schreist du eine Woche lang, aber dann, der Trost kommt dann. In den Armen Gottes getröstet werden, in den schwierigen Zeiten, in die wir durchgehen, wenn wir verlernt haben, aber zu sagen, dann ist irgendwas kaputt gegangen, dann gilt dieses Wort aus der Berufung vom Apostel Paulus, steh auf, stell dich auf deine Füße, stell dich wieder auf die Kindschaft Gottes. Und auch wenn andere Berufungen in deinem Leben verloren gegangen sind, vielleicht bist du ganz spezifisch zu irgendwas berufen worden und du kannst dich noch dunkel dran erinnern. Dann wird es Zeit, dass Gott dir heute sagt, steh auf, steh auf, steh auf, leb deine Berufung. Es dauert vielleicht 30, 40 Jahre, bis sie in Erfüllung geht, dass du vor Königen predigen kannst. Paulus, steh auf. Das ist ihm wichtig gewesen, in seinem Zeugnis weiterzugeben, dass Gott zu ihm sagt, steh auf. Ich möchte heute noch für den einen oder anderen beten, wo das verloren gegangen ist. Und dann könnt ihr alle auch für mich beten. Weil je mehr du Pastor wirst, umso mehr ist die Gefahr, dass du nur noch Funktionär bist. Dass du weißt, wie man es schon macht. Aber ich möchte wieder zurückkommen zur Kindschaft. Ich möchte zu meiner Grundberufung zurückkommen, mich nicht über meinen Dienst zu definieren, sondern dadurch, dass Gott zu mir sagt, Paul, steh auf. Paul, steh auf. Jesus ermutigt. Ermutigt all den Zuhörern zu sagen, steh auf. Aber es gibt eine ganz bestimmte Sache, die wir noch beachten müssen. Jesus ermutigt, er geht uns nach. Entscheiden muss ich. Ich habe euch ja so mal ganz schnell eben durch mehrere Jahre Apostelgeschichte gejagt. Und bitte nochmal nachlesen. Bitte nochmal nachlesen. Ich bleibe mal bei den Schriftgelehrten, bei den Pharisäern stehen. Sie erleben Jesus bei der Kreuzigung, sie beim Verhör. Sie erleben Petrus, wie er ihnen die Botschaft bringt. Wie er sogar aus dem Gefängnis befreit wird. Sie kennen diese ganze Geschichte, sie sind hochgradig theologisch ausgebildet. Und dann über 2 Jahre in dieser Zeit, die diese Apostelgeschichte hier beschreibt, schlagen die alle naslang auf und hören wieder die Botschaft von der Auferstehung, von der Gnade, dass Gott seine Hände ausstreckt. Sie kennen die Propheten und Paulus redet in ihrer Sprache. Sie hören alles und treffen keine Entscheidung. Sie sind so dicht an der Errettung dran und treffen keine Entscheidung. Was für ein Ding. Du kannst das Volk nehmen. Ganz Jerusalem wusste Bescheid. Sie hören die Predigten. Sie hören alles. Vom König Agrippa steht sogar im Text drin, ich weiß, dass du in allen Dingen der Propheten und der Lehre unterrichtet bist und Bescheid weißt. Der wusste alles. Und er erlebt Paulus, wie er fast in Ekstase mit Freimut, sagt die Bibel, das Evangelium präsentiert. Und er sagt dann auch, es fehlt nicht viel und ich bekehre mich. Der ist so dicht dran am ewigen Leben. Und trifft die falsche Entscheidung. Ich sage, ich verstehe Gott nicht, wie lange er diesen Leuten nachgegangen ist. In dieser Zeit, wir, die wir uns richtig fromm nennen, wir regen uns ja oft darüber auf, was mit der evangelischen Kirche ist, was die alles machen, was da lehrmäßig da ist, mit Segnung von Gleichgeschlechtlichen, dass das mehr um den Regenwald geht als um das ungeborene Leben und so weiter. Ja? Versteht ihr? Da regen wir uns mächtig drüber auf. Und die wissen doch alles. Also meine jüngste Tochter und der Schwiegersohn, die sind in der Promotionsphase in Richtung Theologie. Die mussten die Bibel rauf und runter lesen. Da bin ich ein Waisenknabe. Die wissen, wo was steht. Die mussten ja Prüfung drüber machen. Ich ja nicht, wa? Ich würde viele Bibelquizze verlieren. Du kannst alles wissen. Du kannst so dicht dran sein. Es fehlt nicht viel. Und manchmal denke ich mir, die Leute, die alles wissen, die vielleicht christlich groß geworden sind, die den Bibelquiz noch vor Paul gewinnen würden. Wenn du zu Jesus kommen willst, musst du zuerst deine Knie beugen, bevor du aufstehen kannst. Man muss erst nach unten, bevor Jesus dir sagt, steh auf, stell dich auf deine Füße, ich begnade dich. Wenn du die Geschichte von der Azusa Street liest, 1900x, da ging die Erweckung richtig los. Bis dahin, dass so viel Rauch in den Gottesdienst kam, die Rauchsäule lagerte sich im Gottesdienstraum, dass teilweise die Familien Flaschen mitgebracht haben, um den Rauch mit aufzufangen, damit sie den mit nach Hause nehmen konnten. Mehrfach kam die Feuerwehr und wollte löschen, weil Feuerflammen aus den Fenstern herauskamen, weil sie dachten, die Bude brennt ab. Aber das war der Heilige Geist, der so mächtig war. Und dann wird gesagt, als das so losging in dieser kleinen, schlimmen, fürchterlichen Gemeinde, in den fürchterlichen Gemeinderäumen, wo du auf Holzkisten sitzen musstest, auf Lehmboden, wo nichts stimmt, wo der Altar nicht so schön geschmückt war, wo es kein Beamer gab, wo es nichts gab, wo der Pastor sich niederkniete und seinen Kopf während dem Gottesdienst in eine Kiste steckte, weil er sah, ich will nicht eitel werden. Da stimmte gar nichts, was wir so kennen. Aber ich sage ja, ich verstehe Gott nicht. Aber da wird geschrieben, dann kamen ganz viele berühmte, große Prediger. Und das Resümee war, die starken Männer hatten die größte Schwierigkeit, sich zu beugen. Und das denke ich mir manchmal auch bei uns Frommen. Wenn ich hier durchgehen würde und ich hätte die Gabe der Offenbarung und ich würde jedem sagen, wo er in der letzten Woche mal versagt hat. Ich würde das öffentlich machen, dann ist das, sieht man, dass man im gleichen Boot ist. Wenn wir dann merken, der Geist Gottes kommt, ohne dass Paul was gesagt hat und sagt dir, hält dir den inneren Spiegel vor und dann käme die Frage, bist du bereit, deine Knie zu beugen? Was denken wir? Oh, wenn ich das jetzt mache, was denken die denn dann von mir? Oh, Herr Jesus, muss das sein? Ich kann ja auch so hier stehen. Herr Jesus, du siehst ja das Herz an. Und selbst wenn du den Schritt gemacht hast und kommst nach vorne, weil der Pastor gesagt hat, so wer sich jetzt vor Gott beugen will, damit er wieder aufgestellt werden kann, der soll kommen und du stehst dann hier und ich frage dich, weswegen kommst du? Ja, der Herr weiß schon. Dann stelle ich die nächste Hürde fest, wir können noch nicht mal unsere Schuld bekennen, noch nicht mal in der Seelsorge richtig die Sachen alle auf den Tisch legen. Merkst du, wie groß die Hürde ist, wirklich die Knie zu beugen vor dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dass du heil wieder rausgehen kannst? Und ich frage mich manchmal, wie viel Heil geht verloren, dass ich im Gottesdienst angesprochen bin und eben keine klare Entscheidung treffe, sondern ich gehe wieder so raus. Es fehlt nicht viel. Hier habe ich manchmal meine Sorgen mit mir. Und manchmal, dann sitze ich ja auch in der großen Veranstaltung. Und dann spricht der Heilige Geist zu mir, jetzt gehst du mal nach vorne. Und dann sage ich, naja, wenn ich jetzt als Pastor nach vorne gehe, das passt ja nur überhaupt nicht, Herr Jesus. Dann denken die alle, ich müsste mal zum Mittwochabend Pornografie-Seminar kommen. Was dann alles gedacht wird, was ich denke, was die anderen denken. Es ist schon interessant, wie wir sind. Nicht? Wir sind ähnlich wie Agrippa. Wir merken, der Geist Gottes spricht. Wir sollten reagieren und wir tun es nicht. Aber letzten Endes steht geschrieben, jedes Knie wird sich beugen müssen vor ihm. Aber dann ist die Frage, hast du auch gehört, dass der Herr sagt, steh auf. Geh ein. Komm zu mir. Das ist das Ding. Du kannst ganz dicht dran sein an allem. Aber du musst dann anschließend hören, steh auf. Steh auf. Ich strecke meine Hände zu dir aus. Steh auf. Ich begnadige dich. Wenn wir das nicht immer wieder hören, werden wir auf unserem Weg komisch. Wir werden verlieren. Als erstes der Glaube an die Kindschaft. Dann wirst du nur noch religiös. Dann bist du nur dabei, die Weltgeschichte in Schwarz und Weiß zu malen und nicht mehr aus der Sicht Jesu zu sehen. Dann wird es auf einmal ganz schwierig. Aber ich lese in diesen 7 Kapiteln, wie Gott sagt, steh auf. Steh auf. Aber vorher beugst du deine Knie und sagst, hier stehe ich. Und ich hatte mir vorgenommen heute, dass ich uns vielleicht gemeinsam aufstehen lasse. Und zwar diejenigen, die hadern damit, dass ihre Berufung scheinbar irgendwo auf der Strecke geblieben ist. Die Kindschaft oder auch die richtige Berufung für irgendeinen Dienst, die Berufung für irgendeinen Dienst, dass du so lange darauf wartest, dass dieser Knoten endlich platzt und du Gott gar nicht verstehst. Da möchte ich dich ermutigen, aufzustehen und zu sagen, ich möchte meine Berufung wieder ganz neu leben. Aber ich möchte auch die ansprechen, die sagen, hey, ich weiß alles, ich bin gut informiert. Ich kenne die 10 Gebote und ich weiß, wo ich versagt habe. Dass du sagst, ich beuge mich ganz tief runter, nicht wie Agrippa, dieser König. Ich beuge mich runter, dass er mir vergibt und er mir sagt, steh auf, geh ein zu der Gotteskindschaft. Wenn ich das richtig vermute, hier bin ich jetzt nicht prophetisch, sondern das ist Erfahrungstheologie, trifft das so ziemlich auf jeden diese beiden Dinge in irgendeiner Form zu. Und deswegen würde ich euch gerne bitten, dass wir alle einmal vor Gott aufstehen und sagen, hier bin ich. Dass wir vor Gott aufstehen und sagen, hier bin ich. Wenn deine Berufung der Kindschaft verloren gegangen ist, sagst du, ich möchte wieder ganz neu mich aufstellen und meine Berufung wieder ernst nehmen. Aber wenn du nicht bereit warst, in letzter Zeit deine Knie zu beugen vor Gott, dass du ganz neu hörst, dass du dich demütigst und nicht so ein Blindfisch bist, wie die ganzen, die in dieser Geschichte der 7 Kapitel vorkommen. Herr Jesus, ich bete für die, deren Berufung lau geworden ist, dass du ganz neu kommst, dass sie die Berufung wieder ernst nehmen, dass sie wieder aufstehen und sagen, ich will meine Kindschaft leben. Ich will die Berufung wieder nehmen, dass der Geist der Ermutigung heute kommen kann. Und ich bete für jeden Stolzen hier, dem es so schwer fällt, seine Knie zu beugen vor dir, dass das heute geschieht. Dass wir wie der Sünder, der hinten im Tempel steht, an unsere Brust schlagen und sagen, eigentlich bin ich nicht würdig. Komm zu dir, Herr Jesus, ich habe versagt in diesem Punkt, in diesem Punkt, in diesem Punkt, in diesem Punkt, in diesem Punkt. Und ich beuge meine Knie und sage, sei mir Sünder gnädig. Ich bete für Bekehrung. Und wenn es die 100. im Leben ist, ich bete für Bekehrung heute, dass sie geschehen, dass die Kindschaft wieder ganz neu ausgerufen werden kann. Dass sie heute und hier verstehen, steh auf. Ich habe dir vergeben. Geh und schaffe Recht, Frucht der Buße. Komm, Heiliger Geist, und berühre uns. Ich möchte von hier vorne noch einen Moment schweigen, dass du stehend vor Gott mit ihm reden kannst. So ganz persönlich. Herr Jesus, ich verstehe dich so schlecht. Aber ich möchte mich deiner Gnade anbefehlen. Mit meiner Kindschaft. Ich möchte mich deiner Gnade anbefehlen. Wenn ich mich niederknie vor dir und sage, du bist alles, Herr Jesus. So schenk du uns diese Gnade, dass wir damit umgehen können. Dass wir nach Hause gehen und sagen, wir sind sicher geborgen in deiner Hand. Ich segne unsere Gemeinde in deinem Namen. Amen.